die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Wir sind immer noch in unserer Miniserie zum Thema Einstiegs- und Zweitweine aus dem Bordeaux. Und da gehen wir heute in die dritte und letzte Runde. Und die Flasche steht schon vor uns. Und so viel kann ich sagen, wenn ich noch schon die Etikette anschaue, wird es interessant heute.
Ja, und interessant wird es nicht nur, wenn man die Etiketten anschaut. Es ist auch ein spannendes Anbaugebiet. Die Region, wo wir uns hinbegeben, ist Fransac, / Canon Fransac. Rebfläche 1100 Hektare, wir reden etwa von knapp 8 Millionen Flaschen pro Jahr, mit 3 Traubensorten, die absolut tonangebend sind, nämlich zum grössten Teil der Merlot, dann noch Cabernet Franc und zu kleinen Teilen Cabernet Sauvignon. Warum das so ist, ich glaube, wir schauen mal eins auf die Karte.
Zuerst aber mal habe ich noch eine Frage an dich. Hast du denn die Region Fransac schon gekannt?
Ja.
Weil bei mir hat das jetzt noch nicht gerade so geläutet. Das ist nichts, was ich bis jetzt schon mal begegnet wäre.
Ja, Fransac ist eine sehr unterschätzte Region. Früher sehr stark bewirtschaftet durch den J.P. Muix. Das ist ein Herr, der vor allem in Libourn daheim ist. Er ist auch bekannt, weil er ist derjenige, der zum Beispiel Chateau Petrus vertreibt. Und auch andere hoch angesehene Güter in Pomerol, also wirklich die Vorzeigeregion, wo Merlot angebaut wird, tut zu höchsten Preisen auf den Markt bringen und auch dort quasi die Güter leitet, nebst gewissen Experimenten, die er auch in Kalifornien durchführt. Und er hat in der jüngsten Vergangenheit einen grossen Anteil der Rebländer, die er hatte, verkauft. Ein grossen Teil hat er auch an die Familie verkauft, die eine grosse Supermarktkette hat in Frankreich. Und so dann eigentlich, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen, der Untergang von Fransac eingeläutet hat, weil alle haben dann das Gefühl gehabt, oh nein, der Muix geht, was machen wir jetzt da? Und jetzt hat sich aber genau das Gegenteil erwiesen. Durch den Einstieg von der reichen Supermarktkettenfamilie hat sich auch andere vermögende Menschen anziehen lassen und dort Güter aufkaufen lassen, wo aber auch Investitionen tätigt werden, um das Gebiet Fransac wieder aufleben zu lassen.
Gut, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht in die Geschichte und wir schauen dann nachher schnell, wo ist jetzt das Gebiet genau, aber dann kann man ja zurückgehen bis zum Karl der Grosse, der soll sich im Jahr 770 mal in Fransac aufgehalten haben und dort eine Festung gebaut haben. Das ist dann eben auch von einem Chronist dokumentiert worden. Und später hat dann ein Herzog, 1663, der Herzog von Richelieu, die Ländereien übernommen. Und die Festung ist dann geschliffen worden und auf diesen Ruinen von dieser Festung haben wir nachher einen Ort geschaffen, wo gefeiert, wo gefestet worden ist. Und was braucht es zum Feiern und Festen? Ja, natürlich auch Wein. Und man sagt, mit den Festivitäten, die man dort auf dieser geschliffenen Burg abgehalten hat, hat sich auch der Ruf und der Ruhm von diesen Fransac-Weinen in die Welt herausgetragen. Auf jeden Fall ist Fransac dann 1937 geschützte Herkunftsbezeichnung geworden, also eine Appellation d'origine contrôlée, wo sich über 7 Gemeinden erstreckt. Und ja, Nagi, schauen wir mal auf die Karte in dem ja doch noch kleinen Gebiet Bordeaux, wo müssen wir dann Fransac suchen.
Am besten orientiert man sich wie immer an den 2 grossen Flüssen, nämlich an der Garonne und an der Dordogne. Garonne ist die, die in der Nähe von Bordeaux durchfließt und dann eigentlich Gironde bildet. Und obendran, nördlich, haben wir Dordogne, die durchfließt. Die geht an Libourn vorbei. Das ist einer von diesen wichtigen Anhaltspunkten. Und dann noch ein bisschen nördlich, oder sagen wir nordwestlich von Libourn, finden wir den Fransac. Und das Spannende ist, Fransac, Canon Fransac, das ist ja die Doppelbezeichnung von der Region. Canon Fransac ist eigentlich so das Herzstück, wo Fransac selber auch ist und das Plateau bildet. Und das wird dann eigentlich wie ein Hufeisen umschmiegt von Fransac. Und beides neigt sich dann aber zu dieser Dordogne.
Ja, und dann gibt es auch noch ein paar besondere Regeln in Fransac. Beispielsweise tut man die Regeln, wie dicht angebaut werden. Und die Pflanzendichte, die liegt bei 5000 Rebstöcke pro Hektar. Ich habe zwar weniger das Gefühl, ist das viel, ist das wenig? Was sagst du da, Nagi?
Das ist jetzt nicht irgendwie außerordentlich viel. Wirklich eng bepflanzt. Und eng bepflanzen tut man ja dann, wenn man sagt, man will Stressdichte schaffen, dass die Reben miteinander in Konkurrenz treten und möglichst tief wurzeln und von weit unten müssen, quasi ihr Substrat, ihre Mineralien und Inhaltsstoffe aufholen. Da kennen wir viel extremere Pflanzarten. Also im Burgund redet man zum Beispiel von 10'000 Stöcken pro Hektare. Was dann nachher eine wahnsinnige Dichte gibt, da finde ich jetzt mit der Hälfte, da bist du relativ normal unterwegs.
Auch interessant ist, dass es in Fransac kein Klassifizierungssystem gibt. Also man schreibt da in der Regel einfach den Namen vom Gebiet drauf und hat jetzt nicht gerade auf der Etikette eine Angabe, so in welcher Güteklasse ist man jetzt da unterwegs. Das heisst, man muss dort ein bisschen wissen, was man denn genau trinkt oder von wem dass man es trinkt.
Ja, ich glaube, wir müssen auch sehen, es ist ja ein Weingebiet im grossen Bordeaux, wo ganz am Anfang ein hohes Renommee genossen hat. Oder, wenn wir in der Geschichte zurückschauen, gibt es im Fransac-Wein ja die, die als sehr fest und durch das auch transporttauglich angeschaut worden sind. Darum hat man sie gerne eigentlich auch in den Norden auf exportiert. Unter Anführungszeichen exportiert, weil Norden Frankreich, vielleicht sogar England, und man ihnen aufgrund von dieser Festigkeit nachgesagt hat, dass sie super zum Transportieren sind und darum nicht kaputt gehen. Was ja auch eine ganz schöne Sache ist. Aber schlussendlich kann man sagen, zu der alten Zeit war Fransac höher angesehen als Pomerol oder Saint-Emilion, die heute die taggebenden, sagen wir eigentlich, Unterregionen sind, die im Bordeaux bekannt sind, am rechten Ufer. Und über die Zeit aus hat das ein bisschen verloren, ist jetzt aber wieder am Aufholen.
Es soll wieder ein bisschen kommen, ja, aber es hat halt schon noch so ein bisschen den Ruf, dass man, sagen wir mal, dass durchaus auch ein Anteil von so Säufeli wie ein bisschen dort kommt, also so ein bisschen Wein, wo man ein bisschen dran nippen kann, die zwar okay sind, aber wo man jetzt nicht gerade Schrauben macht. Darum wird es interessant gewesen, zu sehen, zu welcher Kategorie, dass man den heutigen Wein könnte einordnen und das merkt man ja sonst nie, dass man gerade mit der Etikette anfängt. Aber ich glaube, heute müssen wir fast mit der Etikette schnell anfangen, weil die Machart von dieser Etikette, die hat nachher einen direkten Bezug zum Winzer, der ja eben nicht nur Winzer ist, sondern auch noch Künstler, Maler. Und er hat dann nicht einmal beschlossen, man könnte jetzt sagen, der Wein ist vom Château Carlemagnus und er tut jedes Jahr tut er sich ein Motto für die Etikette einfallen lassen. Der Wein ist vom Jahr 2021. Dort sind gerade Olympische Spiele in Tokio. Und die Etikette ist den Olympischen Spielen gewidmet. Also man hat da irgendwie den roten Kreis von der japanischen Flagge, die 5 Olympischen Ringe, goldig. Dann so ein bisschen kalligrafisch da Tokio draufgeschrieben. Und rechts sind dann noch so symbolisch ein paar Sportarten symbolisiert. Also, ja, eine ungewöhnliche Etikette. Ich kann es nicht sagen, dass mir irgendwie gefällt, aber sag du mal, wie findest du das optisch?
Überhaupt nicht meins. Ich finde das so eine wirklich schreckliche Marketing-Etikette. Man nimmt dann auch noch das Logo von Olympia. Ob es das dürfen oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, und es widerspricht so wieder allem, was man irgendwie von Bordeaux kennt. Aber ja, dann muss man das halt jetzt in Verbindung bringen mit dem Winzer.
Ja, sehr spannend finde ich aber den Namen Karl Magnus, was ja eigentlich nichts anderes ist als der latinische Name von Karl der Grosse, wo schlussendlich das karolingische Reich begründet hat und er selber sich ja zum ersten Kaiser hat krönen lassen vom Papst.
Ja, und der Winzer, der die Flasche verantwortet, der heisst Arno Roulier. Und eben, man sagt, er hat halt 2 Leidenschaften und hat nicht gewusst, welcher, dass er das jetzt nachgehen soll. Da ist irgendwann drauf gekommen, hey, eigentlich malen und Wein machen, das kann man verbinden. Oder das kann ich irgendwo den Satz gelesen, der Arno Roulier ist ein Mann mit vielen Leidenschaften. Und irgendwie noch ein Beschreib von seinen Gemälden, seine Gemälde, deren kraftvolle Farben perfekt mit der Welt des Weins harmonieren, geben einen Einblick in seine künstlerische Vision dieser edlen Verbindung. naja, die Etikette, da sind wir jetzt ein bisschen kritisch, vielleicht ist ja dann der Inhalt besser. Er macht auch immer wieder Kunstausstellungen und ist aber in der Familie durchaus ein bisschen vorbelastet, wenn es um Wein geht, weil sein Grossvater hat eben in den 50er Jahren das Château Laguet gekauft und das Wein gut gegründet. Und durch das ist halt jetzt der Winzer schon in seiner Jugend mit Wein in Kontakt gekommen. Seine Mutter hat das Unternehmen auch ein paar Jahre geleitet und wo dann der Arno 20 war, hat er seinen ersten Wein angemacht und hat das Château Carl Magnus gegründet. Ja, das ist etwa so ein bisschen Geschichte von dem Winzer. Also ist jetzt noch eine relativ junge Geschichte.
Ja, und nehmen wir an, wird er seine Zeit brauchen, um sich zu entwickeln.
Jetzt, der Wein hat noch eine Spezialität. Also erstens, er ist unglaublich günstig gewesen. Wir haben ihn von einem Grossmarkt gekauft. 15 Franken, das heisst 15 Franken von einem Bordeaux, das kann jetzt in beide Richtungen gehen, oder? Das kann jetzt sein, dass man sagt, hey, für 15 Stutz krass. Oder man kann sagen, ja, 15 Stutz ist halt schon nicht so ein Bordeaux-Liga. Was aber auch ist, mit dem Jahr 2021 kommt der Wein ein bisschen aus einem sehr schwierigen Jahr raus.
Schwierig ist der Vorname, würde ich sagen. Es ist ja doch ein relativ kühles Jahr mit viel Regen, Voraussetzungen, wo doch relativ viele Krankheiten so der rote Teppich ausrollen. Ich glaube, vom Meltdown reden sie auch noch reden, irgendwo in einem Beschrieb. Und es zeigt einfach, das bedeutet viel Stress für die Pflanzen und der Stress geht halt schlussendlich auch in die Frucht über. Ob sich das dann nachher zeigt, bin gespannt, aber 21 ist in der Regel jetzt nicht unbedingt so der Oberburner.
Zeigt sich auch der Performance von dem Weingut vom Château Carl Magnus, weil es ist der einzige, den sie in diesem Jahr abgefüllt haben. Das heisst aber, dass sie den abgefüllt haben, ja, es kann jetzt zwei Gründe haben. Der eine ist immer ein wirtschaftlicher, oder? Man muss halt gleich etwas auf den Markt bringen, dass man noch ein paar Einnahmen hat. Oder es ist dann wirklich ein Glücksgriff, es ist der Wein, der in einem schwierigen Jahr vielleicht dann gleich gut gekommen ist.
Die dritte Variante ist einfach, man hat aus dem, was man geerntet hat, einen Zusammenzug gemacht und so selektiert, dass man zumindest den Wein auf die Flasche füllen kann mit dem eigenen Qualitätsanspruch, den man hat. Dass man das vertreten kann und zumindest einen Teil von der Ernte, die, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, schwierig war, noch kommerzialisieren kann.
Es gibt auch Weinpäpste, die sich für den Wein schon interessiert haben, also Leute, die Wein bewerten, zum Beispiel der James Suckling, der gibt dem Wein 90 bis 92 Punkte.
Aber man muss das immer mit Vorsicht genießen. Der James Suckling als ehemaliger Autor vom Wine Spectator und jetzt selbstständig unterwegs, vor allem in Italien, gilt ja auch als jemand, der sehr locker mit den Punktepistole durch die Welt zieht.
Die Punktepistole, sehr schön, ja. Aber ja, also wir haben jetzt da quasi den Weinkritiker, der sagt, das Zeug ist top, wir haben einen Preis von 15 Franken, wir haben eine Etikette, die uns eher ein bisschen irritiert bis abtönt. Jetzt müssen wir halt die Frage beantworten, wenn es halt das aussen nicht ist, ist das innen wenigstens ein bisschen etwas. Ja, also nage ich. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich da einen Schluck nehme, nachher im Abgang zieht sich mir das ganze Maul irgendwie zusammen. Da ist nur noch Bitterkeit irgendwie. Also fühlt sich für mich nicht sehr angenehm an.
Ja, also ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass ich Luftsprünge mache vor lauter Freude. Es ist ein korrekter Wein. Klar, er ist mehr so ein bisschen auf der säurebetonte Seite für einen roten Frucht kommt jetzt nicht irgendwie so super geschmeidig über, wie man das jetzt würde erwarten, wenn man einen eher merlolastigen Wein im Glas hat. Denn der Schmelz und die Geschmeidigkeit sind jetzt auch nicht so da. Er macht aber seiner Herkunft, nämlich Fransac und der eher strukturierte Italiener. Man spürt Tannin, wo wirklich so Ribble tönt im Mund und so ein bisschen das Gefühl so von Teppich hinterlässt.
Finde ich ganz schwierig irgendwie.
Nein, das ist
noch. Mich jetzt nicht ab.
Das ist total normal. Aber, meine, sind wir ehrlich, es ist kein grosser Wein, es ist etwas eher Einfaches. Also nichts, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich muss es in den Keller legen.
Das ist jetzt für mich wieder ein Wein aus dieser Abteilung. Also gut, wenn man nicht viel Geld ausgeben will, dann kann man den machen, weil man nichts Falsches überkommt. Aber ich finde, das ist jetzt genau so, oder? Da muss man nicht viel mehr Geld in die Hand nehmen, muss ein bisschen noch rauf. Und dann kommt man schon sehr, sehr solides Zeug über. Und da finde ich jetzt einfach den Gap zu gross. Zu sagen, hey, du hast wenigstens einen Einstiegswein aus dem Porto. Das lohnt sich jetzt in dem Fall nicht.
Also ich finde jetzt eine 5 lieber drauf auf den Preis und dann holst du den Gaffelier, den wir in einer anderen Folge hatten. Und dann finde ich, geht es schon ganz anders ab. Aber wir müssen auch sagen, es ist wieder ein anderes Jahr. Und ja, ich habe zu wenig Erfahrung jetzt mit dieser Kressenz, um zu sagen, das ist es oder das ist es nicht. Ich habe nur jetzt gerade in dem Moment, wo wir das ja jetzt probieren tun, in dem Augenblick, wo wir drin sind, für mich so beurteilen. Ich glaube, es ist nichts, was ich mir jetzt in Zukunft in den Keller lege.
Also das Schwierige da für mich ist, der Wein hat aber auch nichts, was mich irgendwie könnte berühren oder so. Also manchmal haben wir auch so Augenöffner wie, wo man einfach einen Schluck nimmt und dann ist es irgendwie gerade schön vom ersten Moment da. Und da, bei dem Wein, da habe ich wie so null Emotionen, wenn ich den trinke. Also das löst so nichts in mir aus. Ich fühle mich irgendwie auch nicht im Bordeaux. Für das ist er wie so irgendwie so ein bisschen zu dünn oder zu einfach. Also,
ja, und trotzdem, man hat den Mut gehabt, als Werk zu gehen in einem besonders schwierigen Jahr und hat wahrscheinlich mit den besten Absichten noch versucht, etwas Gutes abzufüllen.
Immerhin kann man eins sagen, mit 15 Franken ist es jetzt nicht in einem schlechten Wein, der nachher völlig überpreist auf den Markt gerührt wird. Und das kann man dem Winzer zumindest zugutehalten. Seine Preispolitik ist irgendwo nur extrem zurückhaltend, oder? Also, wenn man in seinem Portfolio bei 20 Euro oder 20 Franken ist, dann ist man eigentlich schon in der teuren Gegend, oder? Also, offenbar, hätte da irgendwie noch ein gutes Herz in dem Markt. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man aus Bordeaux kommt.
Zusammenfassend würde ich sagen, schwieriges Jahr, müsste man vielleicht nochmal probieren aus einem besseren Jahrgang, um wirklich nochmal ein ganzes faires Urteil können treffen. Aufgrund von der Momentaufnahme, die wir da jetzt vor uns stehen haben, finde ich, nein, das ist jetzt nicht unbedingt der Wein, wo du dir gerade kistenweise in den Keller leihst. Ist aber absolut korrekt. Ich kann mir vorstellen, so etwas zu essen ist das wieder eine andere Geschichte. Und wenn man nicht zu viel ausgeben will, für 15 Stutz am Flaschen, die dann stellen, kann man das sicher machen.
Und wenn man das auch wird probieren, dann geht auf unsere Homepage, weil dort sagen wir euch, wo ihr den Wein überkommt und verlinkt auch auf die Homepage von dem Weingut, weil ja, wenn ihr ein bisschen Kunst interessiert seid, könnt ihr euch einfach mal die Serie von diesen Weinen anschauen, weil ihr kommt wirklich jedes Jahr ein neues Etikett über. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob sich die visuelle Reise dann lohnt, auf jeden Fall. Gut, das wäre es mit unserer Miniserie. Wir haben jetzt in den letzten 3 Folgen gesagt, hey, wir probieren immer einen Einstiegs- oder Zweitwein aus dem Bordeaux. Natürlich haben wir einfach mal so ein bisschen nach unserem Interesse ausgewählt. Die Auswahl ist nicht repräsentativ, aber man kann jetzt, glaube ich, doch sagen, wir haben zweimal Glück gehabt und etwas sehr Schönes im Glas gehabt. Und heute vielleicht jetzt ein bisschen weniger Glück oder ein bisschen eine schwierigere Ausgangslage. Und ich glaube, wenn man den Schnitt trifft, dass man 2 von 3 Bordeaux-Wein, die man trinkt und kauft, völlig zufrieden ist, dann ist das auch eine völlig gute Rate.
Du, ich glaube, das war jetzt gerade ein bisschen das Herzerlebnis gewesen. Wir haben uns da ein bisschen gerade tough angewagt. Wir kennen es gut nicht. Schwieriges Jahr. Ich glaube, für die nächste Folge mache ich dann mal ein Fläschchen parat, wo uns dann in eine von den heute grossen Regionen hineinführt, in ein grosses Jahr. Und dann schauen wir mal, wie das dort war.
Da kann man sich freuen. Also machen wir nochmal quasi eine kleine Bonus-Bordeaux-Folge. Nicht mit Einstieg, nicht mit Zweitwein, sondern das mal mit einem richtigen Bordeaux. Wunderbar, merci, dass ihr uns da auch in dieser Folge zugelassen habt, die jetzt nicht nur für euphorische Luftsprünge gesorgt hat. Wenn ihr uns einen Kommentar zu dieser Folge hinterlassen wollt, macht das. Macht das auf unserer Homepage, in der Kommentarspalte. Macht das auf Instagram. Und, was wir auch wieder mal sagen wollen, wenn ihr unseren Wein-Podcast cool findet, man kann uns auch finanziell unterstützen mit einem kleinen Trinkgeld. Wie das genau funktioniert, www.dieweinwarte.ch/Trinkgeld. Und dass wir mit dem Geld ja sehr verantwortungsvoll umgehen, das sieht man ja heute, wo wir unseren Wein einfach für 15 Franken geleistet haben. Das wäre es. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen. Und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.